NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio. Einen schönen guten Abend. Verfassungsschutzpräsident Maaßen hat sich festgelegt, in Chemnitz habe es keine Hetzjagden auf Menschen gegeben. Er bezweifelt, dass ein bekannt gewordenes Video echt sein könnte. Wir berichten über die Reaktionen, zitieren Augenzeugen und kommentieren anschließend. Kann die große humanitäre Katastrophe in Syrien noch abgewendet werden? Die Präsidenten von Syrien, dem Iran und der Türkei sitzen zusammen und Russlands, um eine Lösung zu suchen. Auch der UN-Sicherheitsrat beschäftigt sich mit Syrien. Und der Autobahnbetreiber A1 Mobil ist mit seiner Schadenersatzforderung an den Bund gescheitert. Wurden bei den fremdenfeindlichen Ausschreitungen am 26. August in Chemnitz nach dem Tod eines 35-Jährigen durch Menschen durch die Straßen gehetzt oder nicht? Filmaufnahmen, die in allen Fernsehkanälen liefen, legen das eigentlich nahe. Auch Augenzeugenberichten sagen Ähnliches. Der sächsische Ministerpräsident aber ging als erster nach vorne und bestritt das Ganze. Es habe keine Hetzjagden gegeben, erklärte Michael Kretschmer im Sächsischen Landtag. Kanzlerin Merkel widersprach anschließend. Und ganz viele widersprachen. Und heute meldet sich nun der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Georg Maaßen, zu Wort. Es gebe kein Anzeichen dafür, dass Menschen gehetzt worden seien. Mehr noch, das weit verbreitete Video könnte sogar eine Fälschung sein. Will er damit ablenken oder weiß er mehr? Alex Krämer berichtet.
Im Interview mit der Bild-Zeitung geht der Verfassungsschutzpräsident ungewöhnlich weit. Erstens sagt er, lägen ihm keine belastbaren Informationen über Hetzjagden vor. Zweitens aber, und das ist brisanter, zweifelt er die Echtheit eines Videos an, das einen Angriff auf einen dunkelhäutigen Menschen in Chemnitz zeigt. Maaßen spricht sogar von einer möglichen gezielten Falschinformation. Worauf er seine Zweifel gründet, das sagt er nicht. Journalisten haben die Aufnahme, um die es Maaßen höchstwahrscheinlich geht, auf ihre Echtheit überprüft. Patrick Gensing zum Beispiel, Faktenchecker bei tagesschau.de. Er sagt, das Video sei mit großer Wahrscheinlichkeit authentisch.
Herr Maaßen sagt, es gebe gute Gründe, dass es sich um eine gezielte Falschmeldung handeln soll. Er hat keine Gründe genannt, er hat keine Indizien genannt. Und wir haben sehr viele Indizien, die dafür sprechen, dass das Video echt ist. Und von daher würde ich derzeit zu dem Schluss kommen, dass dieses Video echt ist. Ja.
Zudem gibt es die Aussagen von Augenzeugen, die die Szene beobachtet haben wollen. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden teilte heute mit, dass ihr bisher keine Erkenntnisse auf regelrechte Hetzjagden vorliegen, sehr wohl aber auf eine Menge Straftaten in Chemnitz. 120 Ermittlungsverfahren laufen bereits, etwa wegen Landfriedensbruchs, Körperverletzung, Beleidigung oder dem Tragen von Nazis. Symbolen. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles verweist darauf, dass ein Fraktionskollege von ihr sogar Augenzeuge von Ausschreitungen gewesen sei. Der Verfassungsschutzpräsident solle für seine Behauptungen mal schleunigst Beweise vorlegen, sagt sie.
Seine Aufgabe ist es, Verfassungsfeinde zu enttarnen und zu stellen. Und er bewirkt mit seinen Äußerungen das Gegenteil, wenn er sie nicht unmittelbar belegen kann.
Hetzjagd oder nicht, das ist ein Streit um Wörter, sagt der Grüne Konstantin von Notz. Jedenfalls habe es in Chemnitz rechtsextreme Übergriffe gegeben.
Wenn jetzt ein Leiter einer Bundesbehörde für Verfassungsschutz versucht, Zweifel zu sehen, im Grunde den rechten AfD-Spin aufnimmt, dass sich das alles um einen Popanz handelt und das relativiert, dann sind wir einfach in einer sehr, sehr problematischen Situation.
Notz fordert noch nicht den Rücktritt Maaßens, das tut aber die Linke. Parteichefin Katja Kipping nennt Maaßen einen AfD-Versteher, der denen eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstelle, die in Chemnitz den Hitlergruß gezeigt und zum Töten von Menschen aufgerufen hätten. Unterstützung bekommt Hans-Georg Maaßen von seinem Chef, Bundesinnenminister Horst Seehofer. Der Verfassungsschutzpräsident habe sein volles Vertrauen.
Ich habe keinen anderen Informationsstand von Bundesamt für Verfassungsschutz als den Sie heute veröffentlicht gesehen haben. Aber es ist ein ähnlicher Informationsstand auch bei den anderen Sicherheitsbehörden, die mir unterstehen.
Eine Sprecherin Seehofers sagt allerdings auch, das Bundesinnenministerium wisse noch nicht genauer, worauf sich Maaßens Vermutung gründet, ein falsches Video könne gezielt gestreut worden sein. Die AfD nimmt die Äußerungen des Verfassungsschützers zum Anlass, ein weiteres Mal den Rücktritt von Regierungssprecher Steffen Seibert zu fordern, weil der von Hetzjagden gesprochen habe und es nun ja erwiesen sei, dass es die nicht gegeben habe.
Und während Verfassungsschutzpräsident Maaßen sich festgelegt hat, es habe keine Jagdszenen gegeben, bearbeitet die Staatsanwaltschaft eine Fülle von Anzeigen in diese Richtung. Dokumente und Augenzeugen scheinen dabei für eine Vielzahl von Straftaten zu sprechen. Und damit wird einmal mehr die Echtheit des bekannten Videos bestätigt. Beate Dietze berichtet aus Sachsen.
Augenzeugen halten es für echt, haben Jagdszenen wie im Video zu sehen miterlebt. Dietmar Berger, der Chemnitzer sitzt für die Linken im Stadtrat, war an jenem Sonntag zufällig in der Stadt unterwegs. Er wurde Zeuge, wie mehrere junge Männer mit ausländischem Aussehen verfolgt worden sind.
Und dahinter sind Leute gerannt, die ich am Montag dann auf der anderen Seite, also auf den rechten Block, sagen wir, ähnlich gesehen habe. Also nicht die gleichen Leute, sondern vom Typ her. Und dann die Polizei. Und dann Gebrüll. Es ist ganz schnell gegangen, aber es ist eben so, dass Leute gehetzt worden sind, ausländische Mitbürger und nicht, was Herr Maaßen heute erzählt, dass das alles sozusagen Fake News, wie das heutzutage heißt, gewesen sind. Ich habe es gesehen.
Das Vorgehen von Maaßen, offenbar ohne Absprache mit dem Kanzleramt, mit diesen Äußerungen an die Presse zu gehen, hat heftige politische Reaktionen ausgelöst. Aus der Opposition werden Rücktrittsforderungen laut. Die SPD will das parlamentarische Kontrollgremium mit der Sache befassen und Maaßen vor den Innenausschuss laden. Auch Daniela Kolbe, Generalsekretärin der sächsischen SPD, ist empört.
Herr Maaßen muss Belege dafür vorlegen, was er hier behauptet. Ich halte das nicht für schlüssig, weil ich einfach zahlreiche Augenzeugenberichte schon gehört habe und auch Videos zahlreich gesehen habe, die das Gegenteilige belegen. Und er verunsichert hier die Menschen, er gibt Verschwörungstheoretikern Futter. Er muss das dringend belegen oder er muss die Konsequenzen ziehen.
Die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden und eine spezielle Ermittlungseinheit des Landeskriminalamts Sachsen sichten derzeit mit Hochdruck die Polizeivideos, aber auch das von Privatleuten zur Verfügung gestellte Filmmaterial. Nach dem, was bisher angeschaut worden ist, gibt es noch keine Hinweise darauf, dass Jagd auf Ausländer gemacht worden ist, sagt der Sprecher Wolfgang Klein. Räumt aber ein.
Es gab natürlich bei diesen Ereignissen Chemnitz eine Vielzahl von Straftaten. Bei diesen Filmmitschnitten, die wir ja auch alle im Fernsehen und im Internet sehen konnten, gab es natürlich auch ein gewisses Hin und Her, dass Personen über kurze Zeit oder eine kurze Strecke verfolgt worden sind. Das hat sicherlich alles gegeben und das ist auch Gegenstand unserer Prüfung und Ermittlung.
Wie lange die Sichtung des Videomaterials noch dauert, kann die Generalstaatsanwaltschaft nicht sagen. Aktuell laufen bei der Polizei 120 Ermittlungsverfahren wegen unterschiedlichster Delikte.
Der Verfassungsschutzpräsident hat also Zweifel an Hetzjagden auf Ausländer in Chemnitz nach dem Tod eines 35-Jährigen. Und genau das behaupten ja auch Rechte und auch die AfD. Und auch der sächsische Ministerpräsident ist dieser Meinung, so etwas habe es nicht gegeben. Doch warum sagt Maaßen das? Marcel Heberlein kommentiert.
Was für ein Wahnsinn. Deutschlands oberster Verfassungsschützer spricht in der Bild-Zeitung über Chemnitz. Soweit, so normal. Er kritisiert aber nicht die rechten Verfassungsfeinde, die dort auf die Straße gegangen sind, die Gewalt ausgeübt haben gegen Journalisten, gegen Demonstranten, gegen Menschen, die keine weiße Haut haben. Maaßen kritisiert die Berichterstattung der Medien. Maaßen zweifelt an, dass ein Video authentisch ist, das rechte Demonstranten zeigt, wie sie hinter einem Mann mit dunkler Hautfarbe herrennen, ihn bedrohen, versuchen, ihn zu treten. Maaßen sieht sogar gute Gründe dafür, dass das Video eine gezielte Falschinformation ist. Beweise nennt er nicht. Am Tag nach seinen Aussagen schweigt er bewusst und lässt damit Verschwörungstheoretikern freien Lauf. Mehrere Journalisten haben das Video geprüft, Personen im Bild verglichen mit anderen Videos der rechten Demo, den Ort gecheckt, an dem es aufgenommen wurde. Nichts deutet darauf hin, dass das Video ein Fake ist. Ob man die Szenen in Chemnitz als Hetzjagd empfindet, das ist jedem selbst überlassen. Rechtlich definiert ist der Begriff nicht. Ist es eine Hetzjagd, wenn jemand 10, 20 Meter über eine Straße gejagt wird? Oder erst ab 100 Metern? Wie viele Menschen müssen daran teilnehmen, damit es wirklich eine Hetzjagd ist? Die Freie Presse aus Sachsen spricht von Jagdszenen. Meinetwegen. Ich finde, Maaßen lenkt vom Eigentlichen ab. Von rechter Gewalt und Rassismus in Deutschland. Vom Versagen der Polizei. Und tut damit das Werk derer, die seit Tagen versuchen, die rechten Ausschreitungen kleinzureden. Fakt ist, die Generalstaatsanwaltschaft in Sachsen hat wegen der rechten Demo in Chemnitz Ermittlungsverfahren eingeleitet. 120 davon. Wegen Beleidigung, wegen des Tragens von Nazi-Symbolen, wegen Landfriedensbruchs und Körperverletzung. Die eigentliche Frage nach Chemnitz sollte aus meiner Sicht sein, wie gewinnt man die Herzen und Köpfe derjenigen zurück, die die Parolen der rechten Demo in Chemnitz richtig finden? Die glauben, dass Ausländer eine Gefahr sind, die Angst haben vor Menschen, nur weil sie dunkle Haut haben. Die Aussagen des Chefs des Verfassungsschutzes dagegen schüren Verunsicherung, polarisieren die Gesellschaft weiter. Polizeiversagen in Chemnitz? Nazis? Rechtsradikale? Alles gar nicht wahr? Alles nur eine Erfindung der Medien? Maaßen trägt mit seinen Aussagen bei zur Trumpisierung der deutschen Politik. Fakten, Lügen, alles eins. Glauben kann man hier eh keine mehr. Das wird bei vielen Menschen hängen bleiben. Warum hat Maaßen gesagt, was er gesagt hat? Seit Wochen steht er heftig in der Kritik. Eine AfD-Aussteigerin behauptet, dass Maaßen die AfD beraten hat, wie sie einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz noch entgehen kann. Einige Landesämter für Verfassungsschutz kritisieren, dass Maaßens Amt sie seit Monaten hinhält bei der Frage, soll die AfD beobachtet werden oder nicht. Deshalb wird seit Wochen diskutiert, ob Maaßen der Richtige ist auf diesem Posten. Durch seine Aussagen zu Chemnitz hat er jetzt eines erreicht. Es wird schwerer sein, ihn zu entlassen. Auch die Bundeskanzlerin weiß, dass rechte Kreise ihn zum Märtyrer machen würden. Nach dem Motto, schaut her, da sagt einer die Wahrheit und schon wird er rausgeschmissen. Das sollte die Regierung aber nicht abhalten. Der Verfassungsschutzpräsident muss die Verfassung schützen und die Demokratie in Deutschland. Das tut Maaßen nicht. Er zerstört Vertrauen in eben diese Demokratie, Vertrauen in Medien, in Institutionen und Politik. So einer sollte nicht Chef des Inlandsgeheimdienstes sein.
Der Kommentar von Marcel Heberlein im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In Syrien, da steht Machthaber Assad kurz davor, den letzten Widerstand von Rebellen und Islamisten zu brechen. Die Extremisten haben sich in die Provinz Idlib zurückgezogen, wo sie militärisch unter Druck geraten. Die russische Luftwaffe hat bereits zur Unterstützung der Syrer Angriffe geflogen. Und wie aus früheren Szenarien bekannt, werden zivile Opfer in Kauf genommen. Assads Regime kennt keine Gnade gegenüber der eigenen Bevölkerung. Noch scheint es eine kleine Hoffnung zu geben, ein Massaker zu verhindern. Denn in Teheran sitzen drei wichtige Interessenvertreter für die Region beisammen. Der türkische, der russische und der iranische Präsident. Karin Senz berichtet.
Zur Begrüßung gab es ein paar freundliche Worte, aber die Gesichter der drei Staatschefs wurden sehr schnell ernst. Der russische Präsident Wladimir Putin gab die Marschrichtung vor.
Unsere oberste gemeinsame Priorität ist es, den Terror in Syrien zu beenden. Vor einiger Zeit wurde durch den Einsatz der russischen Luft- und Satellitentechnik der südwestliche Teil des Landes befreit. Das wichtigste Ziel heute ist es, die Kampfmilizen aus Idlib zu vertreiben. Ihre Präsenz stellt eine unmittelbare Gefahr für die Bürger Syriens dar. Wir haben konkrete Maßnahmen besprochen, um etappenweise die Lage in der Deeskalationszone Idlib zu stabilisieren. Auf Vorschlag von Präsident Erdogan haben wir alle Konfliktparteien dazu aufgerufen, die Kämpfe und die Gewalt zu beenden. Sie möchten unter dem Deckmantel, Bürger zu schützen, Terroristen evakuieren. Das werden wir nicht zulassen. Damit wird den Regierungstruppen geschadet.
Mit sie meinte Putin den Westen. Der iranische Präsident Hassan Rouhani nannte die USA direkt beim Namen.
Die Präsenz und die illegale Einmischung der USA, die dazu geführt haben, dass das Land immer noch instabil ist, muss beendet werden.
Die Gemeinsamkeiten bei dem Dreiergipfel in Teheran gab es vor allem zwischen Putin und Rouhani. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan warnte noch einmal eindringlich vor einem Blutbad in der Region Idlib. Er hatte vor dem Gipfel von einer Waffenruhe gesprochen, die stieß aber offenbar bei seinen Amtskollegen nicht auf offene Ohren. Erdogan befürchtet eine Flüchtlingswelle Richtung Türkei.
Die Türkei beherbergt rund 4,5 Millionen Flüchtlinge. Ein Großteil davon kommt aus Syrien. Damit hat das Land seine Aufnahmekapazität längst ausgeschöpft.
Die Grenze von Syrien in die Türkei ist abgeriegelt. Der Plan ist, im Fall eines Großangriffs Flüchtlinge im Land zu versorgen. Ob es einen Großangriff geben wird und wenn ja, wann, ist offen. Die Staatschefs warfen den Terroristen vor, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu benutzen. Außerdem warnten sie davor, Chemiewaffen einzusetzen oder einen Einsatz vorzuschieben. Der Dreiergipfel ist die Fortsetzung der Syrien-Gespräche von Astana. Hier war Idlib zur Schutzzone erklärt worden. Erdogan warnte:
Diese Angelegenheit muss im Geiste des Astana-Prozesses gelöst werden. Denn das ist die letzte Chance, um das Ansehen und die Glaubwürdigkeit des Astana-Prozesses unter Beweis zu stellen.
Sein Ziel ist, dass die syrischen Flüchtlinge bald wieder in ihre Heimat zurückkehren können. Dafür müssten die Bedingungen geschaffen werden. Er appellierte an die Terroristen, wie auch der iranische Präsident Rouhani, die Waffen niederzulegen. Die Türkei hatte in den letzten Tagen Militär an der syrischen Grenze zusammengezogen. Erdogan sagte heute bei dem Dreiergipfel in Teheran:
Die Türkei ist entschlossen, weiter in der Region präsent zu sein, bis in Syrien die politische, geografische und soziale Integrität hergestellt ist.
Alle drei Länder verfolgen eigene Interessen in Syrien. Das wurde heute noch mal klar, auch wenn die von Russland und dem Iran näher beieinander liegen. Die Staatschefs versprachen, Zivilisten in der Region Idlib zu schützen. Was als nächstes passiert, das sagten sie nicht.
Und während in Teheran die drei Präsidenten eine Lösung für Syrien suchen, haben die Vereinten Nationen sich ebenfalls mit der Lage dort beschäftigt. Der Sicherheitsrat befürchtet eine humanitäre Katastrophe.
I've laid out to you, Madam President, all the ingredients for a perfect storm.
Staffan de Mistura, der UN-Sonderbeauftragte für Syrien, macht im Sicherheitsrat wenig Hoffnung. Alle Zutaten für einen perfekten Sturm seien da. Der Mann, der seit Jahren für die UN versucht, in Syrien Frieden zu schaffen, hatte Minuten zuvor dem UN-Sicherheitsrat die Lage in Idlib beschrieben. 2,9 Millionen Menschen, eingekesselt, Frauen, ehrenhafte Ärzte, Bauern, Menschen, einfache Menschen.
They are women, noble doctors, farmers, people. They are normal people, not necessarily terrorists.
15.000 dieser 2,9 Millionen Menschen, so schätzen die UN, seien tatsächlich Terroristen, 0,5%. Die britische UN-Botschafterin Pierce sagt später, es gebe mehr Babys als Terroristen in Idlib. Darüber sollten alle, die jetzt eine Offensive planen, nachdenken.
There are more babies in Idlib than there are terrorists. And I think that should give those engaging in military action pause for thought.
De Mistura erinnerte, Minuten nachdem in Teheran der Präsidentengipfel mit dem russischen Präsidenten Putin, dem Türken Erdogan und dem Iraner Rouhani zu Ende ging, daran, dass eben diese drei Nationen Idlib im Mai 2017 zu einer Deeskalationszone erklärt hätten.
Yes, this used to be and still is officially a de-escalation zone.
Nach UN-Angaben aber gebe es massive Truppenaufmärsche syrischer Verbände, russische Luftangriffe. De Mistura erinnerte im UN-Sicherheitsrat daran, dass das russische, iranische und syrische Argument, man wolle Terroristen bekämpfen, nicht die Menschenrechte außer Kraft setze. Und die Britin Pierce zählte in der Ahnung, dass eine Militäroffensive fast unabwendbar scheint, alle syrischen Kampfeinheiten auf, nennt alle Namen der Kommandanten. Die Botschaft, sie alle würden früher oder später wegen Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen.
To the Syrian regime, these commanders, these units will be held accountable by the international community.
Russlands UN-Botschafter Vassili Nebenzia sieht die Sache anders. Die von de Mistura geforderte Waffenruhe, so Nebenzia, gelte bekanntermaßen nicht für den Kampf gegen Terroristen, die sich ebenfalls an keine Waffenruhe hielten. Terroristen in Idlib hätten Millionen Menschen als Geiseln genommen.
Terroristen in Idlib führen sich aggressiv, удерживая в заложниках миллионы мирных жителей.
Die amerikanische UN-Botschafterin Haley aber erzählt eine andere Geschichte. Sie sagt, es sei stets das gleiche Vorgehen Russlands, Irans, Syriens. Rebellen einkesseln, Zivilisten aushungern und bombardieren, immer mit Verweis auf Terroristen. Ein Drehbuch des Todes. So nennt es Haley.
It's a playbook of death.
Die Grausamkeiten in Syrien würden schon jetzt für immer ein Schandmal auf dem Gewissen des Sicherheitsrates sein, den Russland blockiere. Der Ton eisig. Dazu die Warnung der USA. Russland möge gut darüber nachdenken, ob es eine Militäroffensive in Idlib unterstützt. Die Konsequenzen, so Haley düster, sie seien schwerwiegend. Der Franzose Delattre legte nach, sollten Syrien und Russland Giftgas einsetzen, würden Frankreich, Großbritannien und die USA zurückschlagen. Der perfekte, desaströse Sturm, zumindest alle Zutaten dazu, hatte der Sicherheitsrat heute im Fall Idlib vor Augen.
Über die Beratungen in New York, Georg Schwarte. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info, 18.49 Uhr. Auf der Halbinsel Krim, da hat es einen Chemieunfall gegeben, der wochenlang verschwiegen wurde. Bewohner der Stadt Amjansk klagten über einen stechenden Geruch und über Atembeschwerden. Der Vorfall ereignete sich in einer Fabrik, die Lacke und Düngemittelprodukte herstellt. Als Reaktion darauf hat die Ukraine ihre Grenzübergänge zur Krim geschlossen, genau wie Schulen und Kindergärten in der Grenzregion. Die russische Verwaltung der Krim hat jetzt rund 4000 Menschen in Sicherheit gebracht. Einzelheiten von Oliver Schosch.
Die Evakuierungen in Amjansk sind im ukrainischen Fernsehen ein großes Thema. In den russischen Medien spielen sie kaum eine Rolle. Vor zwei Wochen, kurz nach dem Chemieunglück, gab es im russischen Fernsehen einen Bericht in den lokalen Nachrichten aus der Krim. Die Stadt Amjansk wirkt heute wie die Kulisse eines Films über die Apokalypse. Alle Metallgegenstände wurden über Nacht mit einer klebrigen Substanz überzogen. Zwei Frauen aus Amjansk erzählen, was sie erlebt haben. Beide halten kleine Kinder auf dem Arm. Wir hatten Atemnot, die Nase war gereizt, der Hals war gereizt. Das begann alles gestern Abend, als der Wind kam, so gegen 8. Ich weiß nicht, was es war, aber mein Hals war gereizt. Und als ich heute Morgen aufgewacht bin, fühlte ich mich unwohl. Und die Kleine hier hat einen Ausschlag bekommen. Wir werden ins Krankenhaus gehen. Schnell war klar, dass das Titanwerk in Amjansk Krimski Titan dafür verantwortlich sein muss. Das Werk mit fast 5000 Mitarbeitern produziert Titanoxid für die chemische Industrie. Doch die Sprecherin des Werks, Julia Dmitrieva, zeigte sich im russischen Fernsehen ahnungslos. Ausnahmesituationen oder Zwischenfälle, die dazu geführt haben könnten, dass Schadstoffe in die Luft entweichen, wurden nicht festgestellt. 10 Tage lang passierte nichts. Die Anwohner tauschten sich über soziale Netzwerke über ihre Beschwerden aus. Es gab Proteste. Erst Anfang dieser Woche wurden dann tausende Menschen aus Amjansk in Sicherheit gebracht. Im ukrainischen Fernsehen ist die Empörung groß. Immer wieder ist die Rede vom Umweltskandal auf der okkupierten Halbinsel. So äußerte sich auch der ukrainische Präsident Petro Poroschenko. Wir brauchen eine internationale Kommission, die die ökologische Katastrophe auf dem eroberten Territorium stoppt und aufklärt. Wir haben aus zuverlässigen Quellen erfahren, dass Übungen des russischen Militärs diese Katastrophe ausgelöst haben. Ich werde darum bitten, dass ukrainische Kinder über die Grenze gelassen werden. Wir müssen sie retten. Sie müssen die Fürsorge des ukrainischen Staats spüren. Die russische Seite weist diese Vorwürfe zurück. Der Gouverneur der Halbinsel Krim, Sergei Aksionow, macht die Ukraine für das Chemieunglück verantwortlich. Das Titanwerk in Amjansk nutze einen künstlichen See, um Schwefelsäure zu verdünnen. Nachdem die ukrainische Regierung den Versorgungskanal zu dem See gesperrt habe, sei der Wasserpegel gesunken. Dadurch steige das Risiko, dass giftige Stoffe in die Umwelt gelangen.
Menschen, die in der Pflege arbeiten, sind besonderen Belastungen ausgesetzt. Und wenn man sie fragt, dann glauben 3/4 von ihnen, dass sie diesen Job nicht bis zur Rente machen können. Überlastung, Dauerstress und schlechte Bezahlung sind dafür die Gründe. Die Gewerkschaften fordern, den Alltag der Pflegekräfte zu verbessern. Helfen soll ein neuer Tarifvertrag. Christopher Jenert.
Die Bundesregierung will dafür sorgen, dass mehr Geld für Pflegerinnen und Pfleger da ist. Das ist bekannt. Aber was ist, wenn den Job keiner machen will? Die Rahmenbedingungen sind nämlich nicht gerade attraktiv. Das ist bei einer neuen Umfrage des Deutschen Gewerkschaftsbunds herausgekommen. Sie zeigt, der Druck ist hoch, die Zeit knapp, die Bezahlung oft schlecht. Und trotzdem gibt es Menschen, die sich den Job antun, so wie Dana Lützkendorf.
Mit den Jahren habe ich dann gelernt, was ich so schätze an dem Beruf. Das ist die Kommunikation mit den Patienten, aber auch mit den Kollegen. Das ist die Teamarbeit. Man sieht ein Ergebnis. Das ist das Schöne an der Arbeit. Was es dann weniger schön macht, ist, wenn dann genau für die Dinge, die einem so wichtig sind, weniger werden, weil der Zeitdruck so hoch ist.
Und das meinen viele, die in der Pflege arbeiten. In der Krankenpflege sagen fast 80%, wir fühlen uns häufig gehetzt. In der Altenpflege sind es knapp 70%. Und beunruhigend auch, jeder zweite Krankenpfleger sagt in der DGB-Umfrage, dass er die Arbeit nicht schafft und deshalb Abstriche bei der Qualität macht.
Dazu gehört Zeit haben, um den Patienten zu pflegen, also die Körperpflege, das Waschen. Und das ist zum Beispiel so ein Qualitätseinbuße, dass man eben sich nicht eine halbe Stunde zum Waschen Zeit nimmt, sondern eine Viertelstunde.
Sagt die Frau aus der Praxis. Der DGB sagt, das alles passt so nicht zusammen. Gute Arbeit, schlechte Bezahlung. Einerseits werden Zehntausende neue Pflegerinnen und Pfleger gesucht, andererseits sind die Bedingungen alles andere als attraktiv. Silvia Bühler aus dem Verdi-Vorstand erklärt das so.
Vor allen Dingen die kommerziellen Anbieter in der Altenpflege, die haben zum Teil extrem hohe Renditeerwartungen. Und in so einem personalintensiven Bereich wie in der Altenpflege kann man die natürlich am besten erfüllen, wenn man möglichst wenig Personal einsetzt und das möglichst schlecht bezahlt.
Und manche Arbeitgeber würden dann hohen Druck auf die Mitarbeiter ausüben. Sie können doch die Patienten nicht alleine lassen, heißt heißt es da. Viele Krankenhäuser und einige Altenheime haben schon Tarifverträge und zahlen auch besser. Das Problem aber: Wie bekommt man die anderen dazu, besser zu zahlen oder sogar einen Tarifvertrag zuzulassen? Schwierig, sagt Bühler.
Wir brauchen gesetzliche Vorgaben für die Personalausstattung, dass es einen Tarifvertrag geben soll, der flächendeckend wirkt. Da wollen wir zügig zu einem Ergebnis kommen.
Einen solchen flächendeckenden Tarifvertrag für die Altenpflege hat die Bundesregierung schon im Koalitionsvertrag vereinbart. Auch für besonders pflegeintensive Krankenhausstationen soll ab nächstem Jahr eine Untergrenze fürs Personal vorgeschrieben werden. Die Arbeitgeberseite hat ganz andere Ideen, um den Personalbedarf der Zukunft zu decken. Zuwanderung zum Beispiel, Anerkennung von Abschlüssen aus dem Ausland oder sogar Ausbildungszentren auf den Philippinen schlägt der Bundesverband BDA vor. Zentren, wo die Menschen dann Deutsch lernen, um hier pflegen zu können.
Als vor Jahren die Autobahn 1 zwischen Hamburg und Bremen saniert und ausgebaut werden sollte, da war sehr schnell klar, der Auftrag soll durch ein privates Unternehmen ausgeführt werden. Nach damaliger Überzeugung ging das schneller und günstiger, als wenn es der Staat macht. Als Bezahlung sollten die Einnahmen aus der Lkw-Maut dienen. Das Konsortium A1 Mobil machte sich an die Arbeit. Und dann kam die Wirtschaftskrise und die erhofften Einnahmen fehlten plötzlich. Das Unternehmen sah das als Wegfall der Geschäftsgrundlage und klagte gegen den Bund. Das Landgericht in Hannover hat die Klage abgewiesen. Ann-Kathrin Johansmann erläutert die Hintergründe.
Das Landgericht teilte die Einschätzung der Kläger nicht. Sie hätten das Risiko, dass das Verkehrsaufkommen geringer ausfallen kann als erwartet, laut Vertrag übernommen, begründete der vorsitzende Richter sein Urteil. Im Vertrag seien Nachzahlungen für alle möglichen Risiken geregelt worden. Bau einer weiteren Straße, Naturkatastrophen, aber eben nicht für schwankende Verkehrszahlen. A1 Mobilgeschäftsführer Ralf Schmitz reagierte überrascht auf das Urteil. Der private Betreiber hatte die Autobahn A1 zwischen Hamburg und Bremen auf 6 Spuren ausgebaut. Finanziert werden sollte das über Einnahmen aus der Maut. Die seien laut den Betreibern aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 aber so stark eingebrochen, dass die gemeinsame Geschäftsgrundlage weggebrochen sei. Geschäftsführer Ralf Schmitz geht davon aus, dass A1 Mobil Berufung einlegt. Dann würden sich beide Parteien vor dem Oberlandesgericht in Celle wiedersehen.
Christina Vogel fiel beim Training am 26. Juni in Cottbus vom Fahrrad, nachdem sie mit einem Kollegen zusammengestoßen war. Die zweimalige Bahnrad-Olympiasiegerin trug dabei eine folgenschwere Verletzung davon. Seit heute ist klar, sie hat eine Querschnittlähmung erlitten. Da sagte Vogel dem Spiegel. Moritz Kasselet.
Am 3. März ist Christina Vogel in die Rekordbücher gerauscht. Ihr 11. Weltmeistertitel machte sie zur Rekordhalterin.
Christina Vogel, World Title.
Ihre Sprint-Goldmedaille im Velodrom von Apeldoorn war gleichzeitig ihre letzte bei einem großen Wettkampf. 3 Monate später war ihre Karriere abrupt beendet.
Das Unglück ereignete sich im Training auf der Cottbuser Radrennbahn. Christina Vogel kollidierte bei voller Geschwindigkeit mit einem anderen Rennfahrer und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.
Vogel musste mehrmals operiert und in ein künstliches Koma versetzt werden. Schwere Rückenverletzungen, mehr war der Öffentlichkeit zunächst nicht bekannt. Christina Vogel, auf der Bahn eine Kämpferin, extrem erfolgreich und extrem beliebt.
Das ist dann schon ein sehr komisches Gefühl, jetzt zu wissen, dass sie gar nicht da ist.
Miriam Welte musste bei den European Championships in Glasgow vor einem Monat erstmals ohne ihre Freundin auskommen.
Es schmerzt natürlich schon sehr. Wir haben die letzten 12 Jahre, egal wo wir waren, immer das Zimmer geteilt und waren quasi wie zwei Schwestern gemeinsam unterwegs, haben uns gegenseitig unterstützt und das fehlt mir extrem. Jetzt muss ich halt einzeln oder ohne sie klar.
Gemeinsam mit Welte feierte Christina Vogel 2012 in London einen ihrer größten Erfolge.
Deutschland hat Gold! Deutschland hat Gold!
Unvergessen, wie die beiden überwältigt von der Freude und mit Tränen in den Augen auf dem Podium standen.
Ich glaube, so viel Glück wie wir können wir gar nicht haben. Und ich hoffe, es ist nicht ausgebrochen für die nächsten Jahre.
Gold im Teamsprint, 2016 in Rio nochmal alleine im Sprint.
She is the Olympic champion, Christina Vogel.
Christina Vogel ist die erfolgreichste deutsche Bahnradsportlerin der Geschichte, eine der erfolgreichsten der Welt. Sie hätte weitere Rekorde aufgestellt, aber sie muss mit ihrem Schicksal leben. Sie ist seit ihrem Unfall Ende Juni brustabwärts gelähmt. Dem Spiegel sagte sie, es ist scheiße, das kann man nicht anders sagen. Egal wie man es verpackt, ich kann nicht mehr laufen.
Und das war das Echo des Tages auf WDR5 und NDR Info. Für heute sage ich tschüss, schönen Abend noch. Ich bin Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.